Wie gesund sind tierische Lebensmittel noch? Diese Frage stellen wir uns in einer Doppelfolge bei Gesund gefragt. Letzte Woche ging es ja schon um die Milch, um die Milchprodukte, um den Käse, also fermentierte Produkte und auch um die Eier. Und diese Woche, Alex, wollen wir uns mal so ein bisschen in den Teich, hätte ich fast gesagt, begeben. Wir gucken uns den Fisch mal genauer an, das Fleisch und da gezieltes rote Fleisch und Geflügel, was ja von vielen immer so ein bisschen als die gesündere Alternative bezeichnet wird.
Ja, Thorsten, absolut. Denn ich glaube, da gibt es noch ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu auch. Ist Fleisch generell gesund? Wenn ja, wie viel? Macht es einen Riesenunterschied, ob es rotes oder weißes Fleisch ist? Also ich glaube, da gibt es ganz viele Mythen, die sich rund um diese Themen ranken und deshalb finde ich das super wichtig, dass wir das heute mal ein bisschen genauer beleuchten, dass ihr euch da draußen auch wesentlich sicherer fühlt, wenn ihr in Zukunft tierische Produkte kauft.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Wer uns regelmäßig hört, der weiß ja auch, dass wir immer mal wieder die Mittelmeerdiät oder die Mittelmeerernährung hier hofieren, weil es eben eine sehr gesunde Ernährungsweise ist, wo auch viel Fisch drin ist. Und den Fisch, den wollen wir uns mal als allererstes heute vorknöpfen, Alex, denn grundsätzlich ist Fisch ja gesund. Es gibt wahnsinnig viel Omega-3 da drin, was für den Körper wiederum sehr, sehr wichtig ist. Aber es gibt natürlich auch immer viele Bedenken, was so Schadstoffe angeht, gezielt Toxine, wie stark ist denn unser Fisch heutzutage belastet?
Ja, was man sich erstmal vorstellen muss und was ganz wichtig ist. Natürlich ist erstmal Fisch ein gesundes Lebensmittel. Das ist, glaube ich, klar. Wir haben da drin Proteine, Omega-3, Jod, Vitamin D. Also da sind ja schon viele gesunde Sachen drin. Man muss sich halt nur Gedanken darüber machen, was sind die Bereiche, in denen es vielleicht ein bisschen kritisch werden könnte. Und das ist zum einen natürlich das Thema Quecksilber. Gerade bei diesen großen Raubfischen, da reichert sich einfach Quecksilber sehr stark an, denn das bindet sich quasi an das Fischprotein. Und zweiter Punkt sind halt so PCB, Dioxine, vor allen Dingen gerade so diesen fettreichen Fisch aus so belasteten Gewässern. Und Thorsten, ganz kleiner Tipp, den man sich einfach merken kann, kannst du dir vorstellen, woran man weiß, was das so für Tiere sein könnten oder was für Fische das vielleicht sind, die automatisch mehr von diesen schlechten Stoffen in sich haben?
Naja, ich würde jetzt mal sagen, das sind Fische aus den Gewässern, wo vielleicht auch unfassbar viel Schifffahrt stattfindet, wo ja irgendwelche Dinge ins Wasser gelangen, ob das nun Schweröle sind, andere belastende Stoffe und Umweltgifte, also so Richtung Nordsee, Ostsee zum Beispiel.
Ja, der erste Punkt ist natürlich, wo die herkommen. Deshalb ist das schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Und der zweite wichtige Aspekt ist das ein Fisch, der andere Fische isst? Weil der isst natürlich dann deren Toxine mit. Kann man sich ganz billig merken. Ist das ein Raubfisch, vor allen Dingen ein großer Raubfisch, ist der eher am Ende der Nahrungskette. Das heißt, der hat ein langes Leben. Der schafft es, viel mehr negative Stoffe in sich zu sammeln. Ist jetzt erstmal ganz billig, aber kann man sich super leicht so einfach merken. Das heißt, gerade die Fische, die vielleicht nicht so eine lange Lebensdauer haben, muss man ganz böse zu sagen, weil sie am Ende der Nahrungskette sind, sind oft die, die natürlich wesentlich weniger auch belastet sind.
Verstehe. Aber nochmal zu den Orten. Das heißt, wenn ich jetzt an Orte der Welt gehe, wo eben nicht viel Schifffahrt stattfindet, irgendwelche kleinen Fjorde, wo nicht viel los ist, wo nicht gerade irgendwie das Kreuzfahrtschiff um die Ecke parkt oder so, kann man schon davon ausgehen, dass das so noch so ursprüngliche Fanggebiete sind, wo ich auch einen relativ gesunden Fisch rausholen kann, rein theoretisch.
Ja, was dabei halt ganz wichtig ist zu beachten, es gibt mittlerweile auch Bereiche, wo man sagen muss, man denkt jetzt, das wäre super. So, das heißt zum Beispiel, um eine Idee zu haben, viele denken jetzt ja zum Beispiel, Zuchtlachs wäre top, um jetzt mal ein Beispiel zu haben. Na, da denkt man sich ja, da muss ja einer das unbedingt in super tollen Regionen haben und wo gar keine Belastung ist durch die Umwelt, wo dann auch nichts vorbeigefahren ist, was irgendwie negativ sein könnte, heißt es gar nicht unbedingt. Denn ganz oft ist wirklich der Wildlachs wesentlich besser als der Lachs, der in irgendeinem Zuchtlachs hergestellt wurde. Das ist nämlich auch ganz oft ein wichtiger Punkt. Das heißt, da ist es ganz wichtig, solche Sachen auch zu beachten. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel auch Zuchtlachs kauft, dass man dann auch solche Sachen wie diese Bio-Siegel, das ist zum Beispiel so ein ASC-Label, das sagt jetzt vielleicht vielen Leuten nichts, wenn man da die Verpackung mal umdreht, weil mittlerweile ist die Region zwar auch noch wichtig und gewisse Regionen haben auch oft weniger Belastung, also zum Beispiel Nordeuropa, Nord- und Ostsee, ist gar nicht so schlimm, weil dort hast du ganz oft kurze Nahrungsketten, schnell wachsende Arten, das heißt, dass du weniger von diesen Ansammlungen im Vergleich zu anderen Regionen. Deshalb ist das bei uns zum Glück in der Region gar nicht so schlimm. Also Nordeuropa ist zum Glück nicht so schlimm belastet, wie oft viele denken, auch wenn da relativ viele Schiffe vorbeifahren, weil es eher kurzlebende Fischarten sind, um es mal so auszudrücken.
Wir haben ja die Qual der Wahl. Wenn wir uns jetzt entscheiden, wir möchten gerne mal einen Fisch essen, also nicht nur im Restaurant auf der Speisekarte, ob es der Saibling ist, ob es der Backfisch ist, die Makrele, der St. Peterfisch, wie sie alle heißen. Gibt es denn so Fische, wo du grundsätzlich sagen würdest, also die kann man auch ja bedenkenlos regelmäßiger essen, weil die Empfehlung ist ja, glaube ich, so ein bis zweimal die Woche im besten Fall wirklich auch Fisch zu essen, so 100 bis 150 Gramm.
Ja, also das, was natürlich top ist, ist sowas wie Hering, Makrele, Sardelle, Forelle, also all die Sachen sind wirklich extrem gut. Dann käme für mich so auch hauptsächlich der Wildlachs, beziehungsweise der Zuchtlachs, aber nur, wenn der auch ein gutes Biosiegel hat. Sonst kann der Zuchtlachs schon schlechter sein als der Wildlachs. Also da achten auf dieses beschriebene ASC-Label, Bio-Label und Co. Dann geht's über in Richtung Thunfisch und was dann schwieriger wird, so in Richtung Schwertfisch, Hai, also wo man sich auch vorstellen kann, die sind logischerweise am Ende der Nahrungskette, also am oberen Ende, heißt, ja, die haben eine lange Lebensdauer, die essen viele andere Fische. Also da sollte man wirklich darauf achten, dass das nicht allzu oft vorkommt. Einfach nur, die Nahrungskette ist ganz entscheidend über die Langfristigkeit dessen, wie stark es sich im Körper ansammelt. Und man muss halt ein bisschen darauf achten, ob man vielleicht zu einer Risikogruppe gehört. Also das heißt, logischerweise Schwangere, Stillende, Kinder oder halt Menschen, die einen extrem hohen Fischkonsum haben. Wir reden jetzt nicht von einmal die Woche, zweimal die Woche, sondern vielleicht täglich Fisch essen, falls das bei jemandem der Fall ist oder der vielleicht in der Region lebt, wo auch immer ihr uns gerade hört auf dieser Welt, der sollte dann halt schon darauf achten, auch auf Fische zurückzugreifen, die möglichst gut gehalten wurden oder gut gezüchtet wurden oder halt dann ja eine kürzere Lebensdauer haben, um es mal ganz böse auszudrücken, weil sie weniger angereichert sind wahrscheinlich.
Also können wir hier unterm Strich schon mal festhalten, Fisch ist auf jeden Fall gesund, wenn man sich an so diese kleinen Regelchen hält, die wir gerade besprochen haben. Dennoch gibt es natürlich viele Menschen, die sagen, Mensch, ja, der Fisch ist gesund, aber ich mag den nicht so gerne. Also ich rieche den nicht gerne, ich esse den nicht gerne. In dem Zusammenhang könnte man ja auch sagen, Nahrungsergänzungsmittel, oder? Denn ich meine, die Inhaltsstoffe, die in den Fischen sind, gerade das gute Omega 3, das ist sehr schwer über andere Nahrungsmittel aufzunehmen.
Ja, also ich sag dir eine Sache, das ist einfach ein Fakt. Und damit habe ich mich lang genug in meinem Leben beschäftigt und ich finde es ja auch total super, Thorsten, das weißt du, wenn du alles über die normale Ernährung schaffst, hey, dann brauchst du auch kein Supplement. Logisch, kann ich absolut unterschreiben. Aber, sind wir ganz ehrlich, ist nicht machbar. Wenn du nicht regelmäßig Fisch isst, also ich sag mal dir ein bis zwei Portionen in der Woche, wirst du es nicht schaffen, auf ausreichend Omega-3 zu kommen. Das ist einfach ein Fakt, weil das nicht in der Art und Weise in anderen tierischen Lebensmitteln so enthalten ist. Weil es geht ja gerade um diese beiden entscheidenden Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Wenn du die nicht hast, hast du einen unglaublichen Nachteil. Das muss man einfach sagen. Die sind so wichtig. Die sind für Kinder extrem wichtig, was die Entwicklung angeht. Die sind aber auch extrem wichtig für uns Erwachsene, was anti-entzündliche Prozesse angeht. Und wenn du das nicht schaffst, dann musst du die supplementieren. Und wenn es ein Supplement geben würde, was ich jedem Menschen auf der Welt verschreiben dürfte, wäre es wahrscheinlich im Ranking ganz oben Omega-3. Dann käme Vitamin D und noch so ein paar andere Sachen. Aber das ist eine der wichtigsten Dinge, die wir unbedingt haben müssen. Und schaffst du das nicht, durch die Ernährung abzudecken, führt kein Weg daran vorbei. Weil all diese pflanzlichen Öle, Thorsten, weißt du, ja, die sind super gesund, die sind alle toll, aber der Körper muss das ja umwandeln. Und du weißt ja noch, Thorsten, wir haben ja mal dieses tolle Experiment gemacht mit diesem ganzen Öl, was ich dir dahingestellt habe, weißt du noch?
Man muss unglaublich viele Liter davon süffeln, damit man ansatzweise auf das kommt, was der Körper an Omega-3 gerne hätte.
Ja, und das ist halt das riesengroße Problem. Bedeutet, der Körper wandelt aus diesen pflanzlichen in diese tierische Form, also diese wichtigen EPAs, DHAs, ungefähr 5% um. Also so viel kannst du gar nicht davon saufen, ohne dass es dir den Magen umdreht, dass du auf die Mengen kommst. Deshalb ganz ehrlich, wenn ich das nicht schaffe oder das nicht mag, aus welchen Gründen auch immer, dann lieber ein Supplement, bevor du das deinem Körper nicht gönnst.
Ja, und kleiner Spoiler am Rande noch, also wer genügend und gutes Omega-3 zu sich nimmt, der schläft automatisch auch besser. Und weil wir jetzt einmal das Fass aufgemacht haben, werden wir in den Shownotes zu dieser Episode auch nochmal den Link zu unserer Fernsehreportage teilen. Da geht es nämlich auch ganz gezielt um Omega-3 und die von Alex gerade schon hier angesprochenen Mengen an Öl, die man sich reinschütten müsste, um da auf ein vernünftiges Level zu kommen. So, jetzt schauen wir mal aufs Fleisch und da genauer gesagt auf das rote Fleisch und auf die Wurst. müssen wir natürlich drüber sprechen, wenn wir hier eine Folge zum Thema tierische Lebensmittel haben, denn das rote Fleisch steht ja unter Verdacht, ja, Krankheiten zu begünstigen, egal ob das Krebserkrankungen sind, Herz-Kreislauf oder auch Demenz. Das sind natürlich erstmal große Anschuldigungen, die aber zum Teil zumindest schon auch belegt sind.
Ja, definitiv, denn man muss sagen, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, beziehungsweise das IARC, das ist die International Agency for Research on Cancer, also die internationale Krebsforschung sozusagen, dieses unverarbeitete rote Fleisch als 2A einstuft. Was bedeutet 2A? Das bedeutet möglicherweise krebserregend. Bedeutet, es gibt nur noch eine Stufe darüber, nämlich 1. Und 2A ist da relativ nah dran. Es wird immer so ein bisschen nervig abgestuft mit 1A, B, muss man sich jetzt nicht merken. Aber es ist auf jeden Fall ein Zusammenhang zwischen einem hohen Konsum von rotem Fleisch und Darmkrebs. Was dabei wichtig ist, es geht natürlich um die Häufigkeit, um die Menge, nicht um den gelegentlichen Genuss. Also da braucht man jetzt keine Angst haben, dass jede Form von Genuss automatisch super negativ wäre. Aber man weiß halt, dass so ungefähr 100 Gramm rotes Fleisch am Tag das Risiko für Darmkrebs um so circa 15-20% erhöht. Das ist ein Fakt. Und das weiß man halt, dass das durch mehrere Aspekte kommt. Also einmal durch das Hemeisen, das ist das tierische Eisen, weil das oft diese schädlichen Nitrosamine fördert und natürlich auch die Zubereitung durch das Grillen, durch das Braten, dass dadurch halt auch nochmal negative Stoffe entstehen. Aber Thorsten, kannst du dir denn vorstellen, was noch durch rotes Fleisch alles verursacht wird im Körper?
Ja, also ich habe gehört oder kürzlich erst gelesen, dass auch Demenz dadurch begünstigt werden soll. Das war mir nicht so ganz klar, aber auch da soll es ja wohl einen Zusammenhang geben. Wobei ich mich gerade frage, inwieweit ist da schon durch Studien wirklich gestützt, diese Behauptung?
Ja, was nämlich ganz wichtig ist, oder das, was man mittlerweile auch schon durch Studien weiß, ist ja, dass extrem viele Sachen auf Entzündungen zurückzuführen sind. Und es gibt da auch schon wirklich diese Vermutung, dass rotes Fleisch das Demenzrisiko nicht vielleicht unbedingt automatisch erhöht. Das heißt, es gibt jetzt noch nicht diesen klassischen direkten 1:1 Zusammenhang, aber dass es zumindest ein Demenzrisiko eventuell erhöhen kann. Das heißt, man hat halt gesehen, kommen wir gleich noch zu, gerade eher bei diesen verarbeiteten Sachen, also eher, was du jetzt gerade angesprochen hast, was in Richtung dann Wurst geht, Schinken, Salami, dass da ein höheres Risiko nochmal entsteht als bei diesem klassischen roten Fleisch. Also eher das verarbeitete Fleisch steht da noch mehr, zumindest laut aktuellem Studienstand, eher in Bedrängnis sozusagen. Aber was man halt auch noch rausgefunden hat, ist ja zum Beispiel das Thema so Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Finde ich auch super wichtig, weil ein hoher Konsum von rotem Fleisch oft einhergeht mit höheren Werten von LDL, generell Entzündungsmarkern im Körper. Was aber dabei super spannend ist, Thorsten, und das ist eigentlich eine Sache, die noch ganz schwer wird zu ermitteln sein in Zukunft. Man weiß halt einfach, und das klingt jetzt gemein, aber es ist nun mal einfach so, wenn du viel Fleisch isst, ist es ja nun mal leider oft so. Das geht oft mit Übergewicht einher, das geht oft mit wenig Gemüse einher, mit anderen gesunden Aspekten. Deshalb kann man gar nicht unbedingt sagen, war das jetzt nur das Fleisch oder generell dein extrem schlechter Lebensstil. Das bedeutet, das ist noch so ein bisschen schwierig, aber man weiß zumindest, es gibt eine Art von Korrelation, also Zusammenhang, was Darmkrebs angeht, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht, aber halt auch zum Beispiel das Thema Diabetes Typ 2 aufgrund dieser Entzündungsprozesse, was das eventuell alles fördern kann.
Ich erinnere mich noch an meine Kindheit und ich habe das letztens noch mal im Supermarkt beobachtet, wenn ich dann zum Metzger gegangen bin, zum Einkaufen mit meiner Mama oder meinem Papa, dann hat die Verkäuferin immer gefragt, und eine Scheibe für den Kleinen, und dann gab es dann über die Theke so diese Scheibe Schinkenwurst. Da hat der kleine Slegers natürlich gestrahlt, fand ich mega lecker und jedes Kind freut sich ja darüber. Ja, ich meine, beim Bäcker kriegst du das Brötchen in die Hand gedrückt, aber auch das, gerade die Wurst und verarbeitetes Fleisch, ich glaube, die Schinkenwurst ist noch gar nicht mal so schlimm, aber diese Salami, und du sagst, ja immer Vorsicht vor dieser rot leuchtenden Salami in den Supermarktregalen. Da sieht man ja quasi schon, wie hoch das Zeug verarbeitet ist. Wie groß ist da der Unterschied zu dem, ich sag mal, Steak, was ich vielleicht hin und wieder mal genieße, was ja im besten Fall auch ein Stück Fleisch von einem Rind ist, das glücklich aufgewachsen ist, zu diesen hochverarbeiteten Sachen?
Ja, ganz wichtiger Punkt, beziehungsweise sehr gute Frage. Wo ist da der Unterschied? Oder ich sag's mal banal, wie viel schlimmer ist das, um es mal so einfach runterzubrechen? Ich hatte ja gerade eben schon mal erwähnt, wenn man es aufmerksam zugehört hat, ungefähr 100 Gramm rotes Fleisch pro Tag bedeutet 15-20% mehr Risiko bezüglich Krebserkrankungen, was Darmkrebs angeht. Bei Wurstwaren jetzt aufgepasst, bei 50 Gramm am Tag, also bei der Hälfte, steigt das Darmkrebsrisiko ebenfalls um 15-20%. Also in Anführungsstrichen doppelt so schlimm. Warum? Erstmal enthält das diese ganzen Nitrit-Pökelsalze, generell ja eine hohe Salzlast, ist stark verarbeitet, diese Nova-Klassifizierung ist locker eine 4. Das bedeutet auch nach dieser Einordnung von diesem IARC, also was Krebsforschung angeht, sind die in Stufe 1. Bedeutet Gruppe 1 heißt eindeutig krebserregend. Nicht wir vermuten das oder es könnte vielleicht sein oder wir machen dazu mal eine Studie, sondern nein, wir wissen das. Das heißt, das Risiko ist deutlich höher als bei klassischem rotem Fleisch. Also die Verarbeitung des Fleisches sorgt nochmal dafür, ist, ich sag's mal so ganz banal, zu verdoppeln von dem Risiko, was das angeht. Weil du kannst sagen, weil jetzt viele Leute vielleicht denken, oh Gott, jetzt muss ich tierisch Angst haben. Wenn ich so 300 Gramm rotes Fleisch vielleicht in der Woche habe, also ein, zwei Stück rotes Fleisch, das ist jetzt nicht super schlimm. Damit kann der Körper entspannt umgehen. Aber wenn man sich mal vorstellt, jeden Tag die 50 Gramm Wurst, finde ich da persönlich viel, viel schlimmer als das Stück Fleisch, wenn da einer Lust hat auf das Rinderfilet oder ähnliches.
Also ich bin tatsächlich von diesem klassischen Aufschnitt mehr oder weniger weg. Wenn es hochkommt, esse ich vielleicht ein oder zweimal in der Woche abends was aufs Brot. Ansonsten bin ich tatsächlich ja die Fraktion Käse. Ne? Also meistens ist dann der frische Gouda oder auch mal so ein Frischkäse mit Paprika oder sowas, weil ich genau das immer im Hinterkopf habe. Also ich habe so ein bisschen mein rotes Salami-Trauma seit unserer Folge von damals.
Sehr gut, habe ich eingepflanzt.
Ja, genau so. Aber es gibt ja auch die gesündere Alternative, denn ein Spruch von Alex, der mir wahrscheinlich auch nie mehr aus dem Hirn weichen wird, ist der Spruch, je weniger Beine, desto gesünder. Also Fisch steht außer Frage, ist wahrscheinlich am gesündesten, aber die zwei Beine sind dann natürlich die Hühnchen beispielsweise, also Geflügel, alles was damit zusammenhängt. Weil Hühnchen zum Beispiel gilt ja als leicht und auf jeden Fall gesünder oder weniger schädlich als jetzt beispielsweise das Schwein- oder Rindfleisch. Das ist aber nach wie vor so, ja?
Ja, definitiv. Wenn man die beiden Sachen mal so ein bisschen gegenüberstellt mit den wichtigsten Parametern. Wenn du jetzt überlegst, rotes Fleisch hat relativ viel von diesen Hämeisen, also dieses tierische Eisen. Deshalb ist das ja auch so rot. Also ist ja ein Faktor davon, weshalb das eine Fleisch rot ist und das andere ist weiß. Ist ein ganz billiger Merksatz, aber dadurch allein weiß ich schon, dass das helle Fleisch automatisch weniger davon enthält. Macht automatisch weniger oxidativen Stress für den Körper. Dann hat Geflügel weniger gesättigte Fette. Du weißt ja, gesättigte Fette generell nicht gut für den Körper im Vergleich zu diesem roten Fleisch. Und wenn ich das Fleisch anbrate, ist das auch nochmal ein Unterschied, denn gerade bei rotem Fleisch entstehen mehr von diesen krebserregenden Stoffen im Vergleich zu weißem Fleisch. Das heißt, die haben ein günstigeres Fettsäureprofil, was sich natürlich auch beim Anbraten dann nochmal positiv bemerkbar macht. Und bis heute gibt es wirklich keine wilden Studien, wo man sagen kann, dass ein relativ hoher Konsum von weißem Fleisch einhergeht mit irgendwie erhöhtem Krebs- oder Diabetesrisiko. Das ist bis heute noch nicht der Fall. Es gibt so ein paar Untersuchungen zu so ganz bestimmten Geschichten, da will ich jetzt das nicht zu kompliziert machen. Es gibt so Krebserkrankungen wie so ein Non-Hodgkin-Lymphom, solche Geschichten. Ist jetzt ein bisschen komplexer. Da kann man die Mechanismen aber noch nicht ganz genau geklärt, ob das mit der Zubereitung, Kontamination, Antibiotika zusammenhängt. Also das ist noch ein sehr komplexes Feld. Aber grundsätzlich kannst du erstmal sagen, es ist wesentlich gesünder.
Und es hat, glaube ich, auch einen positiveren Effekt auf den Cholesterinspiegel, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, definitiv. Denn es hat weniger gesättigte Fettsäuren. Und das macht halt den riesengroßen Unterschied. Das ist halt dafür auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Generell ja, das Fettsäureprofil ja gesund zu halten. Weil es geht ja nicht nur darum, dass ich die super Omega-3-Fettsäuren habe. Die sind natürlich total toll. Weil es sind ja mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und dann gibt's ja gesättigte Fettsäuren. Wenn ich davon weniger in einem Stück Fleisch habe, habe ich natürlich eher eine Verschiebung hin zu einem guten Profil. Ist nicht wie das von Fisch, aber besser als das von rotem Fleisch. Deshalb dazwischen einzuordnen vielleicht.
Oft diskutiert wird ja auch das Thema Antibiotika im Geflügel. Jetzt sind die Auflagen in den unterschiedlichen Ländern natürlich auch verschieden, klar. Aber wie groß ist denn das Problem in Deutschland oder auch in Europa wirklich? Also wenn es ums Antibiotika im Geflügel geht.
Zum Glück ist das wesentlich weniger geworden. Denn in der EU ist der Einsatz davon, gerade was Antibiotika angeht, wesentlich stärker zurückgegangen in den letzten Jahren. Du hast halt oft bei konventioneller Haltung schon noch so höhere Resistenzraten, also Antibiotikaresistenzen, die da entstehen. Bei Bio- oder Weidehaltung ist das eine deutlich geringere Belastung. Wichtig hat dabei, achtet auf diese ganzen Label, ob da nun draufsteht ohne Antibiotika oder dieses EU-Bio-Siegel, Demeter, was auch immer es so alles an Siegeln gibt, gibt es ja ganz viele davon. Aber man weiß mittlerweile, dass ca. 98% aller Proben in Deutschland frei sind von irgendwelchen verbotenen Rückständen, weil man mittlerweile sehr gut darauf achtet, diese Wartezeiten vor der Schlachtung einzuhalten, also bis das Tier geschlachtet werden darf, dass die Rückstände im Fleisch weg sind. Und das ist wirklich ein Gamechanger gewesen, seitdem man das so macht und auch wesentlich stärker auf diese Kontrollen achtet. So muss man echt mal sagen. Aber in Bio-Lebensmitteln kommt das extrem viel weniger nochmal zusätzlich vor. Also das macht wirklich da nochmal einen großen Unterschied, weil einfach alle Tiere, die Bio leben, um es mal so runterzubrechen, einfach mehr Platz haben, weniger Stress haben, bessere Bedingungen, haben geringeres Resistenzrisiko. Also das ist ein riesengroßer Vorteil, Thorsten. Das muss man einfach echt mal sagen.
Vielleicht kommt der eine oder andere jetzt gerade noch so ins Grübeln, was den Weihnachtsbraten angeht nach dieser Folge. Kann man denn beim Geflügel vielleicht auch mal so gerade schauen? Alex, interessiert mich jetzt gerade mal persönlich. Ist es der Gänsebraten, der Entenbraten oder vielleicht doch lieber das Hähnchenschenkelchen, was da am gesündesten wäre auf dem Teller an Heiligabend oder an einem der Weihnachtstage?
Oh, ich finde das natürlich gut, wenn das mal ein bisschen Geflügel wäre. Also es wäre ja mal eine interessante Variante, anstatt zum klassischen Rinderbraten oder den Kohlrouladen oder was auch immer, obwohl die auch gut sind, ist ja Kohl mit bei. Aber was eigentlich viel wichtiger ist oder was mir persönlich nochmal extrem wichtig wäre, es liegt eigentlich heutzutage viel, viel mehr an der Zubereitung von Hähnchen als das Hähnchen selber. Was möchte ich damit sagen? Weil viele Leute denken, ach, an dieses Antibiotika, das ist ja alles so schlimm. Was man erstmal wissen muss, die meisten Antibiotika sind hitzeempfindlich und werden bei jeder Art von Kochen, Braten, Grillen, Backen, egal was, welche Temperatur von 70, 80 Grad, komplett inaktiv. Das ist überhaupt gar kein Problem. Was aber das Problem ist, und das ist ein riesengroßer Aspekt, ist die Zubereitung. Und darauf würde ich eigentlich gerne nochmal eingehen. Thorsten, wenn du so ein Hähnchen zubereitest, wie machst du das denn? Also du hast jetzt die Verpackung da im Kühlschrank, wie bereitest du das denn jetzt zu?
Ganz ehrlich, müsste ich jetzt meine Frau fragen, die ist aber gerade nicht hier, weil ich bereite gar nichts zu. Ich bin fürs Essen zuständig.
Stark, sehr gut. So. Aber wenn du jetzt so ein Stück Fleisch nimmst, ne, du würdest das jetzt aus der Packung nehmen, ne, du hast dir erst hübsch die Hände gewaschen, nimmst das da jetzt raus. Bist du so ein Typ, der das Fleisch nochmal abspült oder bist du nicht ein Abspüler? Macht ihr das zu Hause?
Also ich habe es bisher noch nicht abgespült.
Okay, gut. Hättest du einen Grund für oder einfach nur, nee, mach ich nicht?
Ja, ich habe tatsächlich mal irgendwas von Abspülen gehört, aber das war jetzt nicht im Zusammenhang mit Hühnchen, das war mit Hühnereiern, dass die Amis beispielsweise die Eier vorher nochmal abspülen müssen, bevor sie sie zubereiten oder kochen, was ich auch ein bisschen strange fand, aber ich weiß jetzt nicht, wie die Empfehlung beim Hühnchenfleisch ist.
Das ist nämlich zum Beispiel mit das Schlimmste, was man machen kann. Fleisch niemals abspülen. Weil das ist die größte Schleuder, die du schaffst in deiner Küche. Bedeutet, dadurch wird halt einfach alles in der Umgebung extrem kontaminiert. Und das ist nämlich ganz wichtig, weil es liegt wirklich hauptsächlich an der Zubereitung. Bedeutet, ich wasche mir die Hände, dann lege ich mein Brett und mein Messer bereit, dann wird das Huhn über der Spüle geöffnet, dann lege ich das auf mein Fleischbrett, dann packe ich direkt die Verpackung weg, die lege ich auch nicht mehr irgendwo daneben, dass sie noch irgendwo auf meiner Anrichte da liegt oder in der Nähe von diesem Brett. Dann schneide ich das, wasche wieder meine Hände und Brett, Messer, Arbeitsfläche wird danach sofort gereinigt. Bitte dieses Brett nicht mehr für was anderes benutzen. Auch ganz wichtig. Also diese Kontamination, die von Fleisch ausgeht, wird einfach leider viel zu sehr unterschätzt, was ich nämlich dann in meiner Küche verteile, weil ich mit dem Lebensmittel nicht ordentlich umgehe. Und das ist quasi wie ein isoliertes Lebensmittel. Das soll jetzt keinem Angst machen, aber das ist mir nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass man den unbedingt beachtet, weil man sonst leider seine ganze Küche kontaminiert mit irgendwelchen Keimen, was ich ja eigentlich in der Hitze in der Pfanne abtöte, aber dann vielleicht vorher in meiner Küche verteilt habe und alle anderen Lebensmittel damit in Kontakt komme, die ich vielleicht nicht zubereite, weil ich meine Äpfel damit dann besprüht habe, weil ich es unter der Spüle abgespült habe oder vielleicht meine Paprika oder meine Karotte da noch rumliegt. Deshalb auf solche Sachen bitte unbedingt achten. Das wäre schade, wenn ich so ein tolles Lebensmittel selber in meiner Küche rumkontaminiere.
Also ist ja schon mal ein guter Tipp, aber ich hatte ja das richtige Bauchgefühl zum Glück. Und während du so erzählt hast, ist mir dann noch eingefallen, dass meine Frau mich mal ziemlich harsch angesprochen hat, als nämlich genau sie das Brett und das Messer an die Seite gelegt hat und ich schon im Ansatz dabei war, was anderes auf dieses Brett zu legen, wo es dann hieß, stopp, Nein, also genau dieses Ding halt, ne? Und das kam dann eben, wurde dann eben alles abgewaschen, genau, und Arbeitsfläche gereinigt etc., ja.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, auch weil du das Thema Eier ja gerade eben angesprochen hast. Bitte auch nicht anfangen, Eier abzuspülen, weil die Schutzschicht geht verloren, Bakterien, also zum Beispiel Salmonellen, können leichter eindringen in das Ei und das, die Schale vom Ei ist ja auch eine gewisse Schutzschicht. Das heißt, es ist wie so eine Art Sogwirkung, deshalb nicht auf die Idee kommen, da irgendwie Eier abzuspülen, ist Banane. Ausnahme, wenn du es natürlich so vor dem Kochen unter fließendes Wasser hältst, ne, dann kannst du es gerne kurz abspülen, um Schmutz zu entfernen. Wenn es danach sofort erhitzt, ist kein Problem. Aber nicht auf die Idee kommen, so, das ist so der Endgegner. Eier abspülen und dann, ich habe einen Wocheneinkauf gemacht und jetzt packe ich es in den Kühlschrank.
Auch schön.
Dann kriege ich Schmerzen.
Ja, schöne Bakterienparty im Kühlschrank. Ja, machen wir uns mal schnell wieder schönere Gedanken und nutzen jetzt die Zeit für die guten Tipps, dass wir für euch nochmal die fünf besten Tipps oder ich sag mal die fünf Tipps für deine Gesundheit, besser gesagt, antibakteriell nochmal auf den Punkt bringen in unseren fünf Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1. Ganz entscheidend erstmal Fisch. Und ich hätte gerne, dass ihr probiert, auf zweimal die Woche Fisch zu kommen. Wer das nicht mag oder wer Veganer ist, Vegetarier, egal in welcher Art und Weise, muss ich es probieren, auf anderen Wege zu lösen. Aber diese Omega-3-Fettsäuren sind unfassbar wichtig. Tipp Nummer 2, rotes Fleisch. Ich weiß, ich habe euch vielleicht Angst gemacht, aber so 300 Gramm die Woche sind noch vollkommen okay. Bei Wurst sieht es schon wieder anders aus. Das heißt, das möglichst stark minimieren, weil gerade dieses verarbeitete rote Fleisch ist schon leider relativ negativ einzuschätzen. Tipp Nummer 3, Geflügel finde ich richtig gut, aber probiert darauf zu achten, am besten Bio- oder Weidehaltung ist da wirklich ganz, ganz oben, weil es natürlich deutlich weniger Antibiotika enthält. Und natürlich tue ich auch noch was fürs Tierwohl und das macht wirklich schon nochmal einen großen Unterschied. Tipp Nummer 4. Zubereitung ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ganz oft wird das Fleisch leider erst wesentlich schlechter durch die Art der Zubereitung, die ich wähle. Das heißt, möglichst wenig von diesen schwarzen Stellen generieren. Ich weiß, jetzt ist gerade Winter, aber vielleicht hört ihr uns ja auch im nächsten Sommer erst diese Folge. Diese klassischen schwarzen Stellen, dieses Verkohlte, möglichst schonend garen. Und auch nicht jeder Herd muss immer auf Stufe 10 geballert werden. Also es reicht auch eine schonende Zubereitung ganz oft. Solange die Kerntemperatur hoch genug war, ist das Lebensmittel oft wesentlich schonender zubereitet. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 5. Abwechslung ist ganz entscheidend. Das heißt, gerade wenn ihr vielleicht sagt, ah, ich esse nicht so wirklich viel Fleisch oder was kann ich denn machen als Veganer, probieren pflanzliche Proteine zu ergänzen. Das heißt, ob das nun die Bohnen und die Linsen sind mit vielleicht den Kartoffeln, egal in welcher Art und Weise, wenn ich es schaffe, verschiedene Sachen miteinander zu kombinieren. Das können auch tierische und pflanzliche Proteine sein, also Beispiel das Chili con Carne oder ähnliches. Dadurch wird die Wertigkeit extrem erhöht und ich habe dann so viel positive Proteine, weil die sich untereinander ergänzen, dass der Körper extrem viel gute Bestandteile daraus bauen kann in eurem Körper.
Ich habe gerade parallel nochmal recherchiert, weil es mich einfach interessiert hat. Du sagst ja auf keinen Fall das Geflügel abwaschen und habe ja gerade gefunden, Alex, das finde ich enorm, dass sobald der Wasserstrahl das Hühnchenfleisch treffen würde, eine unsichtbare Bakterienwolke entsteht, die sich bis zu 50, 60 Zentimeter um die Spüle verteilt und damit quasi alles kontaminiert. Also man spricht da von so einer Aerosol- oder Spritzkontamination. Aber so ein halber Meter ist ja schon amtlich, ne? Das ist ja schon wirklich beeindruckend.
Ja, und das ist halt dann doof oder ist natürlich total schön, wenn du direkt daneben deinen frisch zubereiteten Salat hast und stellst dir vor, ja, den habe ich jetzt schon vorbereitet, jetzt brate ich noch das Fleisch an und jetzt ist das Fleisch komplett frei von allem, weil du hast alles abgetötet, was da drin war, hast aber vorher alle Keime, die auf dem Fleisch waren, in dem Salat verteilt und denkst dir dann, oh, ich habe alles richtig gemacht. Und dabei hast du einfach nur die Keime von A nach B verlagert und wolltest alles richtig machen. Und das wäre dann schade, wenn ich bei A etwas abgespritzt habe, was dann bei B nicht mehr drauf ist, so nach dem Motto.
Ja, auf jeden Fall eine super Empfehlung. Und dass unsere Tipps und Empfehlungen ja auch eine riesen Reichweite haben und viel weiter als diese Aerosolwolke vom verkeimten Fleisch oder wie auch immer oder irgendwelchen Bakterien. Das zeigen ja auch so einige Statistiken, die auch immer sehr gerne mal so gegen Jahresende überall aufploppen. Unter anderem ja auf diversen Podcast-Portalen wie Spotify, RTL Plus Podcasts oder Apple Podcasts. Natürlich. Und wir haben bei Instagram eine Nachricht bekommen, Alex, von unserer Stammhörerin Nicole und du hast mir da eben von unglaublichen Zahlen erzählt und da haben wir gesagt, das müssen wir jetzt unbedingt mal erzählen, weil die Geschichte ist unglaublich.
Ja, es gibt ja immer so tolle Jahresauswertungen. Wie oft habe ich was gehört? Welche Podcasts, welche Lieder habe ich am meisten gestreamt in einem Jahr oder zumindest seitdem die Aufzeichnung läuft? Und die liebe Nicole hat es geschafft, auf wirklich, Thorsten, sage und schreibe 9.919 Minuten von unserem Podcast Gesund gefragt zu kommen. Und damit gehört sie automatisch zu den Top 0,5% unserer Hörer. Also sie hat es geschafft, den Bereich von unter einem Prozent reinzukommen. Und uns würde jetzt total interessieren, also gibt es da draußen jemand, der noch so positiv verrückt ist wie die Nicole und gefühlt jede Folge gehört hat und hat ähnliche Zahlen. Also schickt uns gerne mal Screenshots. Wir wollen unbedingt mal wissen, wer da eben so weit vorne liegt und in Richtung von 10.000 Minuten geht.
Das ist der Hammer. Also liebe Nicole, danke natürlich für deine unglaubliche Treue. Das freut uns natürlich total. Und wir hoffen natürlich, dass es noch ein paar Nacheiferinnen und Nacheiferer gibt. Die Nicole hat ihre Auswertung ja bei Spotify bekommen und in dem Zusammenhang möchten wir euch noch um was wirklich Wichtiges bitten. Man hat ja bei Spotify auch die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben. Und ganz oft sehen wir da, dass ihr wirklich tolle Kommentare schreibt oder auch gezielt Fragen stellt. Aber das sehen wir nur, wenn wir vielleicht mal zufällig so ein bisschen durchscrollen. Daher die Riesenbitte, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns Nachrichten schickt, Screenshots, wie auch immer, nutzt bitte als Kommunikationskanal unseren Instagram-Account Podcast Gesund gefragt. Da sehen wir die Nachrichten. Da könnt ihr direkt eure Kontaktmöglichkeit reinschreiben. Ihr könnt uns da auch eine E-Mail schreiben, denn auf unserer Instagram-Seite ist ja auch die Website verlinkt und ich glaube, Alex, es fällt dir dann auch wesentlich einfacher, an einer Stelle zentral zu antworten.
Ja, weil das ist natürlich ganz wichtig, gerade wenn wir zum Beispiel solche Sachen wie Tabellen oder Übersichten, PDF-Dokumente haben. Wenn uns jemand bei Spotify schreibt, ey, ich höre gerne euren Podcast, ich würde gerne die und die Sache haben, wir können euch da ja leider nicht antworten, weil dort habt ihr einen netten Benutzernamen, das ist ja auch alles schön, aber wir können halt da leider ja nichts versenden oder nichts verschicken und das ist ja immer das Problem, je nach Medium, wie man sich nun gerade im Internet trifft und das macht es natürlich wesentlich leichter, wenn ihr uns entweder eine Mail schickt oder wie von Thorsten gerade eben schon erwähnt, auf Instagram schreibt, weil da kann ich dann Screenshots, Bilder, PDF, also was viel, viel leichter mit euch teilen.
Super, also das in eigener organisatorischer Sache ist dann für euch auch befriedigender, wenn ihr da relativ flott eine Antwort bekommt. So, jetzt haben wir viel gelernt. Ihr geht bestimmt jetzt mit einem anderen Gefühl in die Küche zum Kochen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.